Er ist Literaturkritiker, Proust-Fan, Schöngeist und seit geraumer Zeit auch Bitcoiner. Beim Apfelbaumschneiden in der Uckermark hat er mit Hilfe einschlägiger Bitcoin-Podcasts die transformative Kraft des digitalen Goldes entdeckt. Jetzt hat er mit der Orangenpille selbst ein Bitcoin-Werk auf den Markt gebracht, das ich, da bin ich ganz ehrlich, innerhalb von 2 Tagen verschlungen habe. Was ich eigentlich sagen will, herzlich willkommen, Ioma Mangold bei BTC Echo.
Hallo, ich grüße euch und danke für die freundliche Einladung.
Ja, wie geht's dir? Du hattest ja gestern deine Buchpremiere bei Dussmann. Wie lief's?
Die lief prima. Und zwar, ich bin ja ein Buch, es ist nicht mein erstes Buch, ich bin ein erfahrener Buchautor, aber diesmal habe ich ein neues Publikum und das merkt man sofort. Und das ist gar nichts gegen mein altes Publikum. Ich hatte vor allem im Deutschen Krokodil viele Lesereisen, aber da würde ich sagen, der Durchschnitt war Damen Ü70 und dieses Mal sind es Jungs U35.
Sind die auch aufeinander getroffen, diese verschiedenen Publikums?
Also sagen wir so, ich glaube, die Bitcoiner hatten die Veranstaltung gekapert und fast das volle Kartenkontingent aufgekauft. Insofern kam es nicht zu der von mir immer stark herbeigesehnten Milieudurchmischung oder nur im kleinen Maße. Aber gleichwohl waren natürlich auch einige Freunde von mir, die gar nichts mit Bitcoin zu tun haben, da. Und die fanden das natürlich hochinteressant. Wie sehen Bitcoiner aus? Und die waren zum Beispiel dann ganz überrascht, sagte mir gerade ein Freund vorhin, der Moderator Wolfram Eilenberger, der selber auch richtig Blut geleckt hat am Thema Bitcoin, der hat durchaus immer wieder ironische Spitzen gegen bestimmte Bitcoin-Glaubenssätze formuliert. Und dann waren die Nicht-Bitcoiner, wie sie mir danach erzählen, völlig überrascht, dass die Bitcoiner darüber freudig lachten.
Das klingt eigentlich sehr sympathisch.
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Ja, lass uns doch ein bisschen bei dem Thema Podcasts bleiben. Du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass du so über das Thema das Podcasting so nebenher da reingerutscht bist. Was für eine Rolle spielen Bitcoin-Podcasts für dich? Und wärst du auch ohne Podcast in dieses Rabbit Hole eingetaucht?
Ich glaube nicht und ich wüsste auch nicht, wie. Woher dieses ganze neue Wissen holen? In Bibliotheken findet man es nicht, wie auch. Die Sache ist 15 Jahre alt, das schlägt sich so schnell, jedenfalls nicht in maßgeblicher Weise in Büchern durch. Zweitens, es passiert jeden Tag was Neues. Das heißt, um diese rasante Evolution auf dem Bildschirm zu haben, brauchst du ein Medium, das sehr, sehr schnell reagiert. Bücher und Papier, man sagt ja immer, Papier ist geduldig, das meint aber auch, Papier ist langsam, das ist auch seine Stärke, das ist quasi auch die höhere Qualitätssicherung, daran glaube ich schon auch, dass im gedruckten Wort eine stärkere Überprüfbarkeit des Arguments, auch durch die Verpflichtung auf Quellennachweise, Zahlen sind nicht so dahingesagt, sondern man muss eine Angabe machen, wo man sie her hat und so weiter. Also da kommt schon eine stärkere Qualitätsprüfung zum Tragen, aber es ist das langsamere Medium. Und bei einem Gegenstand, der so schnell und so rasant ist wie Bitcoin, braucht man auch ein schnelleres Medium. Deswegen, ja, ich glaube, im Herzen der Bitcoin-Evolution, wenn man Bitcoin also als ein kollektives lernendes System versteht, sind meiner Meinung nach tatsächlich die Podcasts, ich jedenfalls bin komplett von ihnen geprägt worden und ich glaube, das kann jeder ja auch nachvollziehen. Man macht dann auch immer unterschiedliche Stufen durch. Manche Podcasts findet man am Anfang völlig gaga und denkt, was sind denn das für Vollhonks? Ja. Und ein Jahr später begreift man hat nur nicht begriffen, worüber die reden, weil man selber noch so am Anfang stand und ist dann plötzlich genau von deren Überlegungen oder deren Art der Gedankenführung fasziniert und angeregt.
Mhm. Wolltest du das Rabbit Hole auch mal fluchtartig verlassen, in das du da eingestiegen bist?
Ich habe wirklich in diesen 3 Jahren jeden Tag damit gerechnet, dass das irgendwann passiert. Und es ist nie eingetreten, seltsamerweise. Ein wenig hat vielleicht die totale manische Befassung etwas, das ich etwas leicht nachgelassen, als ich das Buch abgeschlossen habe. Da war so ein Moment des Durchatmens und ich stellte fest, aber mit leicht nachgelassen meinte einfach nur, ich fand jetzt nicht unbedingt alles Neue, was ich hörte, super aufregend, sondern manches auch langweilig. Und trotzdem immer noch so, nee klar, jeden Morgen schaue ich mehr als auf irgendeine Timeline schaue ich, was bei in meinem Apple Podcast Provider, welche neuen Folgen da gerade drin sind. Und man entdeckt auch immer wieder noch völlig neue Podcasts, die eine neue Form des Denkens. Also das ist, glaube ich, das, was mich immer fasziniert, dass es unterschiedliche Formen des Denkens gibt. Und manchmal bewegt man sich mehr in die eine Richtung, manchmal mehr in die andere. Jetzt natürlich, dann gibt es diese gewaltigen Aktualitätsschübe, wie wir sie jetzt haben, durch die neue Bankenkrise. Das ist natürlich auch im Übrigen für den Start meines Buches so ein ideales Umfeld.
Unter Umständen, dass Bitcoin irgendwie 20% gemacht hat in 2 Tagen.
Vermutlich auch, aber ich versuche immer nicht zu sehr über den Preis zu reden, weil das dann doch irgendwie so eine vulgäre Äußerlichkeit ist. Aber die Tatsache, dass auf der Bühne der Weltpolitik gerade etwas sich wiederholt, was wir aus 2008 kennen, oder das passiert, was alle Bitcoiner mit ihrer Skepsis, um mich zurückhaltend auszudrücken, gegenüber Fractional Reserve Banking immer schon gesagt haben, dass wir das jetzt hautnah im Einzelfall und übrigens ja auch, das finde ich so faszinierend, so relativ transparent nachvollziehen können. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe den Eindruck, die große Finanzkrise von 2008 zu verstehen, war sehr, sehr schwierig. Und noch heute gibt es gar keine so überzeugenden Antworten. Und die berühmten Finanzprodukte, diese komplexen Konstruktionen, darüber was auszusagen, da konnte man sich irgendwie nur so metaphorisch dran wagen. Jetzt mit Silicon Valley Bank ist es so einfach. Jeder, der nur halbwegs eine Bankbilanz lesen kann, sieht das Problem und fragt sich deswegen umgekehrt umso überraschter, wie konnte man es dann eigentlich nicht auf sich zukommen sehen, wenn die Aufgabe einer Bank nichts anderes ist als dieses Match zwischen den Verbindlichkeiten auf der einen Seite und den Assets und ihrer Duration, ihrer Fälligkeit zu managen und da eben die Fristentransformation hinzukriegen. Ja. Das ist so wie, ich meine, wenn ich Klempner bin, würde ich doch auch nicht sagen, huch, da kommt ja plötzlich Wasser raus. Nee, deswegen bin ich Klempner, weil ich mit Wasser zu tun habe.
Ja. Aber ist da Bitcoin nicht vielleicht sogar eine zu einfache Lösung? Ich denke mir manchmal, naja, ist ja klar, irgendwie brauchen halt ein hartes Geld und alles ist gelöst. Wie kriegst du das hin, dass du da dann irgendwie...
Da bin ich bestimmt kein Bitcoin-Maximalist. Ich habe überhaupt keine Zuversicht, dass Bitcoin einfach eine Lösung für alles ist. Es hat eine bestimmte Funktionalität, wo es sehr, sehr stark ist und die sollten wir uns bewahren für die Menschheit. Das glaube ich unbedingt. Aber die Frage, ob wir nicht doch, und ich glaube unter dem Stichwort wird das ja auch viel im Space diskutiert, nicht doch ein Geld mit höherer Elastizität brauchen. Also dieser Drops ist noch keineswegs gelutscht. Da gibt es viel zu viel kluge Ansichten von vielen Seiten. Also ich höre sehr fasziniert Jeff Snyder mit seinen Thesen zum Euro-Dollar. Und der sagt, auf jeden Fall bräuchte man ein Geld mit mehr Elastizität. Das heißt ja übrigens nicht, ich bin auch in dem Sinne auch kein Bitcoin-Maximalist, ich bin ja eher von Friedrich von Hayeks Idee des Währungswettbewerbs kommend. Und da würde ich sagen, dass wir kommen jetzt in eine Situation eines gesunden Wettbewerbs, wo Bitcoin auch die traditionellen Zentralbanken oder ihr Fiat-Geld unter Druck setzt, was denen ja auch helfen kann, eine bessere Geldpolitik zu machen. Das wird nicht kommen, aber von der Idee her... Wettbewerb ist ja angeblich gut fürs Geschäft, das sollte auch für Währungen gelten.
Du hast gerade gesagt, du bist kein Bitcoin-Maximalist. Hattest du mal das Vergnügen, ein paar kennenzulernen?
Ja, sehr, sehr viele. Zum Glück, muss ich auch sagen, zum Glück, denn ich habe von ihnen ungemein profitiert. Okay. Es liegt nur meiner eigenen Haltung. Ich habe so eine... geschwollen gesagt, epistemologischen Skeptizismus. Ich glaube nicht an letzte Wahrheiten. Ich glaube nicht an alleinselig machende Lösungen. Ich glaube nicht an utopische Totalitätsversprechen. Und das ist mir in der maximalistischen Erzählung, ist mir diese Seite manchmal zu stark. Das ändert aber nichts daran, dass ich jedem Maximalisten unendlich dankbar bin für die einigen grundlegenden Glaubenssätze, die immer wieder uns eingehämmert haben und die einem manchmal schon zu den Ohren herauskamen und wo wir dann alle natürlich genau sahen im letzten Jahr, kulminierend mit dem Kollaps von FTX, wie richtig und wie wichtig diese Glaubenssätze waren. Der wichtigste natürlich not your keys, not your coins. Der ganze Zauber der Dezentralität ist natürlich weg, wenn wir aus Bequemlichkeit die Coins bei einer Third Party, bei einer großen Exchange liegen lassen. Und das immer wieder und immer wieder gesagt zu haben, das ist ein hoher Verdienst. Wo ich nur nicht mitgehe, ist, so könnte ich das charakterisieren, wo Maximalisten dazu neigen, geschichtsphilosophisch Zukunft zu partizipieren. Und da komme ich wirklich so von Popper und im Übrigen würde ich auch sagen von der österreichischen Schule, die dieses Moment der Zukunftsungewissheit immer ganz stark macht. Und das Extrapolieren von Zukunftsszenarien macht Spaß, ist auch nichts Verbotenes, kann auch anregend sein, aber darauf würde ich auf dieses Fundament würde ich kein Haus bauen.
Wie gehst du damit um? Du beschreibst das in dem Buch, dass Bitcoin mit knapp Mitte 50 dein ganzes Weltbild ins Wanken bringt.
Nee, mein ganzes würde ich nicht sagen. Aber es gibt viele Punkte, wo ich mich durch die Begegnung mit Bitcoin gewandelt habe. Aber mein ganzes, mythologisch gesehen ist das klassische Beispiel für alles umgekrempelt, Saulus wird zu Paulus. Okay. Also der frühere Christenverfolger im Namen des Römischen Reiches wird nun selber...
Das wollte ich jetzt nicht unterstellen.
So, nee, und davon kann ich nicht reden sein. Ich bin gewissermaßen für ein so marktfreundliches Angebot, wie es der Bitcoin zweifellos uns anbietet, schon bestens prädestiniert. Denn ich hatte immer sehr starke liberale Überzeugungen. Ich war immer ein großer Anhänger freier Märkte. Ich war schon früh vom Studium her fasziniert von Friedrich von Hayek. Ich bringe also, glaube ich, viele Voraussetzungen immer schon mit. Welche Seite ich gar nicht hatte, und die ist wirklich völlig neu, ich hatte mich nie für Technologie interessiert. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass mir das je passieren könnte. Weil mir auch nie, und deswegen aber auch nie so richtig klar war, wie stark Technologie das vorgibt oder ermöglicht oder konturiert, was dann gelebte Freiheit sein kann. Und das ist ja das Tolle an Bitcoin, deswegen kann man sich auch immer streiten, ist es eine Technologie oder ist es ein Gesellschaftsentwurf, ist es was Konkretes, ist es was Abstraktes, gar nicht so leicht zu sagen, aber es arbeitet genau an dieser Verbindungsstelle, wo mehr Freiheit durch eine neue Technologie möglich ist. Diese Form der Selbstverwahrung von Vermögenstiteln in absoluter Eigenverantwortung, die war früher einfach mangels einer technischen Lösung nicht möglich. Sei denn, wir gehen jetzt so weit zurück, dass wir sagen, klar, man konnte sein Gold im Garten vergraben. Das war auch eine dezentrale Lösung. Die ging aber mit einigen anderen Unbequemlichkeiten einher. Weshalb sie sich ja auch nicht durchgesetzt hat, sondern das Buchgeld an dessen Stelle getreten ist. Relativ zwingend. Wie hätte das auch anders kommen sollen? Jetzt haben wir aber eine Möglichkeit, die gewissermaßen die Fluidität des Buchgelds rettet und gleichzeitig das Gegenparteirisiko vollkommen ausschaltet und damit eben, ach, es ist so toll, jetzt redet man so lange rumherum, damit hat man aber einfach das, was Satoshi Nakamoto nicht ohne Grund Peer-to-Peer Cash nannte, also die digitale Nachkonstruktion von Bargeld ist ja schon der Clou.
Also wenn man dir zuhört, dann erkennt man ganz klar den Bitcoiner in dir, wie du sprichst. Ich habe mich gefragt, wie lange hat es gedauert, bis du sozusagen dieses Selbstbewusstsein hattest, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen oder vielleicht mit deinen Kollegen bei der Zeit darüber zu reden, dass du dir sicher genug warst. Mhm. Ja, ich stehe dahinter, das ist was mich interessiert.
Ja, berechtigte Frage. Wenn ich jetzt nicht sofort aus der Pistole geschossene Antwort geben kann, liegt es nicht daran, dass ich mir was zurechtlegen will, sondern dass die Erinnerung an eigenes Entwicklung trügt immer und man im Nachhinein wird es auch immer so konsistent. Ich würde mal so sagen, so wie ich meinen Beruf als Journalist und Intellektueller auffasse, geht es mir immer schon auch ein bisschen ums Risiko. Ich würde auch immer jeden verteidigen, der eine kühne These raushaut und mir der auf die Schnauze fällt. Das ist mir lieber als der quasi nur die Position des Jus-Milieus reproduziert und damit immer auf der sicheren Seite ist, weil er natürlich dann nie Prügel einsteckt. Deswegen sich so ein bisschen rauszuwagen, auch auf die Gefahr, dass man mal daneben greift und dann blamiert dasteht, finde ich, sollte eigentlich zum Arbeitsethos eines aufgeweckten, neugierigen Journalisten gehören. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch relativ früh, auch weil die Neugier und die Freude, also es ist dann auch so in der DNA eines Journalisten, das, was ihn selber bewegt, irgendwie öffentlich zu machen und mit anderen zu teilen. Deswegen bin ich zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich, das kann man heute noch nachhören, ich habe es selber noch nicht getan, müsste ich auch mal tun, zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich in Wahrheit noch nicht viel verstanden hatte. Ich habe ja einen Podcast bei der Zeit zusammen mit Lars Weißbrot, haben wir eine Folge zum Bitcoin gemacht. Und wenn man sich die heute anhört, ich glaube, da stehen einem möglicherweise die Haare zu Berge. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe wirklich da nicht nochmal reingehört. Aber was man, glaube ich, sieht, ist, warum ich fasziniert bin. Also diese Fragen digitale Knappheit, Dezentralität, technisch möglich. Ich glaube, was Proof of Work ist, haben wir zwar versucht, weil wir es uns nicht leicht machen wollten, zu erklären, aber ich glaube, das stimmte mit Glück 3 Sätze von 50 oder so. Keine Ahnung.
Die in deinem Buch stimmt auf jeden Fall.
Da bin ich sehr erleichtert, aber das ist schon auch eine harte Nuss und da habe ich das auch vielen Leuten zum Gegenlesen gegeben. Habe ich mich da in die Öffentlichkeit gewagt bei einem Podcast, das war ja auch ein Podcast und da kannst du das aber natürlich auch gut framen, indem du sagst, liebe Zuschauer, wir haben hier was uns total begeistert. Wir haben es selber noch nicht ganz verstanden, aber wir wollen es mit euch teilen, aber glaubt uns nicht alles, sondern das sind auch bei uns nur Such- und Tastbewegungen. Naja, und daraufhin gab es dann tatsächlich aus der Bitcoin-Community so wahnsinnig viel freundliche Resonanz. Und ich bin dann so über Twitter, haben mich Leute angeschrieben mit interessanten Gedanken und dann haben wir angefangen, teilweise Telefonnummern auszutauschen und telefoniert. Und für mich war das so schön, weil ich kannte bisher in meinem Freundeskreis niemanden, der sich für Bitcoin interessierte und war quasi, die Erfahrung machen ja viele, noch so ganz eingeschlossen mit mir und diesen ganzen neuen Gedanken, die ich da täglich aufnahm. Und jetzt gab es endlich, da melden sich wie nett mir zwei unbekannte Menschen, auf die ich auch mit einem gewissen Grusel neugierig war, weil ich gar nicht wusste, was für Gestalten kommen mir da entgegen. Verstehen die überhaupt meine Sprache? Das war zum Beispiel am Anfang mal so. Ich dachte so, du bist so ganz und gar Feuilletonist und das sind doch Leute, die kommen aus der Technik-Ecke. Die werden mit der Art, wie du sprichst, gar nichts anfangen können. Da war ich total sicher. Dann wirst du dich blamieren. Die werden das auch irgendwie als pfauenhaft oder aufgeblasen empfinden. Und dem war nicht so. Die hatten so eine große Neugier und dann waren diese Gespräche haben mir wahnsinnig viel gebracht. Und dann kamen da die Jungs von 21, die mich in ihren Podcast einluden. Das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Das war bestimmt auch noch ein heißer Ritt. Und ich glaube, bei mir ist es schon so, weil das ist ja mein Beruf zu schreiben, dass ich mir Klarheit im Schreiben von einer Sache dann, also das Gefühl, jetzt habe ich schon das Gefühl einer gewissen Sicherheit im Verständnis wichtiger Bereiche, wie Bitcoin funktioniert. Das heißt übrigens noch nicht, dass ich irgendwie diese gleiche Sicherheit habe mit Blick auf unser Geldsystem. Mhm. Ich muss aber auch sagen, das fasziniert mich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und auch da habe ich jetzt sogar auch die Erfahrung gemacht, dass viele Antworten aus dem Bitcoin-Space mich nicht befriedigen, weil ich auch da nicht glaube, dass sie die letzte Antwort sind. Aber das ist ja so toll, dass es erkennt, dass ein unendlicher, unabschließbarer Prozess ist.
Im Zeitverlag sind nicht alle Kollegen Bitcoin-Fans. Ich habe mich gefragt, hast du dich schon mal mit Marc Schieritz über Bitcoin unterhalten?
Ja, natürlich. Und ich schätze Marc sehr und wir sind auch befreundet. Wir spielen Tennis zusammen und haben, denke ich, eine tolle Art mit unseren Meinungsverschiedenheiten, die es aber auch schon lange, bevor ich Bitcoin entdeckt hatte, natürlich gab. Also ohne mir davon klar Rechenschaft abzugeben, war ich schon immer Österreicher und Marc war immer schon Keynesianer. Aber Marc ist ja auch jemand, der unglaublich gut theoretisch zu denken vermag und deswegen auch die Gegenposition, warum ich denke, wie ich denke, auch sehr, sehr gut versteht. Insofern habe ich das immer als einen sehr fruchtbaren Austausch empfunden.
Was mich interessieren würde bei diesem Buch, wie schwer war es, einen Verlag zu finden? Also es ist ja jetzt bei DTV rausgekommen, deine Bücher vorher sind ja bei Rowohlt erschienen.
Ja.
Mich würde mal interessieren, bist du zuerst zu Rowohlt gegangen und die haben gesagt,
nee. Achso, nee, gar nicht. Ich war immer Rowohlt-Autor, weil mein Lektor bei Rowohlt war. Es ist Alexander Fest und zu dem habe ich eine zentrale Beziehung. Also wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben ohne mit Alexander Fest, der früher der Rowohlt-Verleger war. Und der ist gewechselt zu DTV.
Ah.
Und Rowohlt hätte mich bestimmt sehr gerne gehalten, aber mir war klar, ich so ein toller Verlag Rowohlt ist, ich will mit Alexander Fest zusammenarbeiten, deswegen bin ich mit zu DTV gewechselt.
Und er hat das Buch dann lektoriert auch?
Ja, das war für ihn natürlich auch total spannend, weil er es war für alles neu, aber er hat sich auch begeistert auf dieses Neue eingelassen. In Wahrheit war es so, ich habe ja so ein Häuschen auf dem Land besucht. Und ich hatte ihn den ganzen Abend dann mit Bitcoin voll gelabert und bevor er sich da bei mir in mein Gästezimmer legte, habe ich ihm noch 2, 3 Bitcoin-Bücher mit in die Hand gedrückt zum Einschlafen und am nächsten Morgen, wachte er auf, kam raus zum Frühstückstisch und sagte, du solltest ein Buch drüber schreiben. Und dann sagte ich, Alexander, das dachte ich eigentlich auch immer schon, meinst du ja? Und das war dann schon das Richtige, weil wenn man so viel an neuem Wissen aufsaugt, braucht man quasi auch ein Ventil, um das für sich in einer systematischen Weise dann wiederum zu verarbeiten und abzugeben und sich selber dadurch Klarheit zu verschaffen.
Ja. Das ist super interessant, weil das war eigentlich der Grund, warum ich über BTC Echo angefangen habe, weil ich glaube, ich in einer ähnlichen Situation war. Da kommt so viel Input rein, man hört Podcasts, man liest Artikel, man ist so, was mache ich damit? Ja. Und dann dachte ich mir, dann schreibe ich Artikel drüber. Und ganz ähnlich, interessant. Ja.
Wann machst du dir denn Laseraugen in deinen Twitter-Profilen?
Ja, darüber habe ich oft nachgedacht und die Aufforderung im Bitcoin Space kam natürlich relativ früh und dann dachte ich mir, okay, ich war aber echt immer ein Individualist. Ich habe nie irgendwie so kollektive Posen mitgemacht und so sympathisch sie mir sind, aber das passt mir doch nicht, das passt nicht zu mir.
Okay, verstehe. Und hast du ein Lieblings-Bitcoin-Meme?
Ah, da merke ich, dass ich nicht so sofort aus der Pistole geschossen antworten kann, obwohl ich wollte ursprünglich, das Buch wurde dann zu dick, auch ein ganzes Kapitel noch über den Meme-Kosmos schreiben, weil der doch hochinteressant ist und weil der ja auch so eine wesentliche Funktion einnimmt. Also Bitcoin als etwas, was ja, man sagt es immer wieder, keine Zentrale hat und damit auch keine Marketingabteilung, das lebt von dieser Art viralem Marketing und bei den Bitcoin-Memes sieht man auch, wie viel komplexes Gedankengut man in einem Meme kondensiert zusammenfassen kann. Also das ist schon immer schön. Aber ich kann jetzt leider keins nennen, wo ich sagen würde, das ist mein Favorite.
Darf ich eine kurze Stelle aus deinem Buch zitieren?
Ja.
Tatsächlich neigt das Nachdenken über Bitcoin zu dieser Alles-oder-Nichts-Logik. Entweder steckt ein Wurm in der Sache, dann wird der Bitcoin platzen wie eine Seifenblase. Sollte es jedoch keinen Fehler, keinen Bug geben, wird es denknotwendig auch keinen Stopppunkt für seinen Erfolg geben und er wird wie ein schwarzes Loch das gesamte bisherige Finanzsystem in sich aussaugen. Aus dieser Sicht ist der Bitcoin binär. Entweder er siegt auf ganzer Linie oder er geht unter. Also ich denke ähnlich, mich plagt das so ein bisschen. Ja. Wie gehst du mit dieser Binarität um?
Jetzt muss ich dazu sagen, ich versuche schon in meinem Buch immer so ein bisschen Multiperspektivität zu inszenieren. Und wenn ich es richtig erinnere, ist das, was du jetzt vorgelesen hast, sind so ein bisschen die Gedanken eines Freundes von mir, des Opernsängers, so heißt er in dem Buch, der damit seine Vorbehalte begründet. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt meine Überzeugung. Ich würde nämlich jetzt eher sagen, ich weiß, das steht im Buch, glaube ich, noch nicht so drin, weil es ist auch erst in den letzten Monaten mir nochmal klar geworden ist, ich würde unterscheiden zwischen, funktioniert er technisch? Und was ist dann seine gesellschaftstransformative Wirkung? Und die Binarität gilt auf jeden Fall für die technische Ebene, ist ja irgendwie logisch. Entweder er funktioniert oder wenn er nicht funktioniert, ja, dann funktioniert er auch technisch nicht und sonst sowieso nicht. Und da würde ich aber nun doch denken, er ist schon aus der Pubertät raus mit 15 Jahren und er hat tadellos mit ganz wenigen oder vielleicht sogar nur einer Ausnahme einen Block nach dem anderen an die Kette drangehängt. Die Frage, wie diese offensichtlich funktionierende Technik dann von der Gesellschaft angenommen wird, das ist eine andere und die, finde ich, lässt dann auch ganz viele Zwischenwege offen. Also da, finde ich, ist es dann nicht so, dass es entweder alle Vermögenswerte in den Bitcoin schießen oder er auf Null fällt. Das halte ich für eine auch wieder gewissermaßen geschichtsphilosophische Zuspitzung, von der ich nicht glaube, dass die sich in dieser Weise in der Wirklichkeit ausspielen wird. Ich meine, wenn wir das Gold, das ja nun doch die beliebteste Analogie für Bitcoin ist, anschauen, seinen Anteil als Vermögensklasse verglichen mit Anleihen, verglichen mit Immobilien, verglichen mit Equity, ist relativ gering. Und trotzdem hat es über 5000 Jahre so eine Stabilität, ist da, wird da bleiben, war teilweise Reserve. Und doch haben die Leute auch in andere Vermögenswerte investiert und nicht nur in Gold. Und das hoffe ich ja auch, dass das bei Bitcoin der Fall ist. Jeder sollte als Sicherheit, als Hedge, als Reserve Bitcoin halten. Ich halte das für absolut die sinnvolle strategische Diversifikation. Aber wir sollten alle unternehmerisch genug drauf sein, um dann doch immer noch nach interessanteren Investitionsmöglichkeiten zu suchen, denn wir wollen die Welt ja voranbringen. Wir wollen ja nicht, dass die Welt im Bitcoin petrifiziert ist, sondern wir wollen mit diesem besseren Geldsystem weiterhin neue unternehmerische Produktivitätspotenziale entfalten. Und das wäre ja doch der Hauptvorwurf ans Fiat-System und zum Beispiel auch an die billige Geldpolitik, an die Politik des billigen Geldes, dass wir berechtigte Zweifel haben zu glauben, dass da noch die beste Kapitalallokation stattfindet.
Du hast ja, also das Wort Wurm kommt da vor, du hast es jetzt ein bisschen erklärt, dass es eher technisch, dass du das technisch eher meinst. Ich frage mich trotzdem, ob dieser Wurm ein staatlicher Angriff sein könnte. Hältst du das für ein realistisches Szenario, dass Bitcoin kaputt geht im schlimmsten Fall?
Ja, wenn man neu ist in der Befassung mit Bitcoin, erscheint einem diese Sorge als eine übergroße Bedrohung, habe ich oft das Gefühl. Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr entdramatisiert sie sich. Vielleicht habe ich heute ein zu leichtfertiges Verhältnis. Heute bin ich völlig überzeugt, dass es von der Seite dieser Angriffsvektor, wie man dann immer so schön sagt, dass der nicht existenzgefährdend ist. Aber vielleicht bin ich da auch zu leichtfertig. Die letzten Tage, jetzt Stichwort Credit Suisse und Silicon Valley Bank, hat mich aber eigentlich nochmal darin bestärkt, es ist nur so ein kleines Gedankenspiel. Wir wissen alle und sagen auch alle immer, ja, bei Geld geht es um Vertrauen und deswegen die Zentralbanken arbeiten vor allem mit Vertrauen. Und jetzt überlegen wir uns alle, okay, jetzt wackelt hier gerade wieder das ganze Bankensystem, wie verhalten sich die Zentralbanken? Machen die den von Jean-Paul angekündigten Zinsschritt von 50 Basic Points oder machen sie nicht? Und wenn wir jetzt schauen, was Lagarde gestern gemacht hat, ist die Annahme doch zumindest gegeben, dass Powell nicht den berühmten Pivot einleiten wird. Und zwar aus dem einzigen Grund, dass er dann als schwach dastehen würde. Und die Zentralbank stünde dann als schwach da. Und nichts ist tödlicher für eine Zentralbank, als schwach dazustehen. So, und jetzt übertrage ich das auf Bitcoin. Eine Zentralbank, die versucht, mit den Mitteln staatlicher Macht den Bitcoin zu unterdrücken, würde sich tatsächlich eine Blöße geben. Und dieses Argument, das gab es immer schon. Aber irgendwie ist es mir in diesen Tagen leuchtet es mir noch mal mehr ein, dass eine Zentralbank, die es nötig hat, den Bitcoin regelrecht zu verbieten, in einer freiheitlichen Gesellschaft all ihr Ansehen eingebüßt haben würde.
Das ist interessant. Wie denkst du, gehen Zentralbanken in Zukunft mit Bitcoin um? Dann gibt es ja nur den Weg, es zu ignorieren, oder?
Oder es zu integrieren.
Oder das, ja.
Oder zentrales digitales Staatsgeld.
Ja, ich fürchte natürlich, dass das die Antwort auf die jetzige Bankenkrise ist, beziehungsweise auf diese Staatsgarantie auf alle Einlagen. Weil dann kann man sagen, okay, dann können wir es doch gleich auf die Balance Sheet der Fed schreiben. Aber da würde ich denken, auf jeden Fall in den USA, in Europa wäre ich da natürlich etwas zurückhaltender, skeptisch. Aber ich glaube, vor diesem Überwachungsinstrumentarium geht, auch wenn so viele Menschen so staatsgläubig sind, davon geht, glaube ich, dann doch noch so eine leichte Scheu aus. Ich glaube nicht, dass wir CBDCs einfach so mit offenen Armen, mit freudigen Armen umarmen werden. Das wünsche ich mir zumindest, dass es da noch eine letzte Reservatio Mentalis gibt.
Wo wir gerade so im politischen Spektrum sind, ich lese dir mal kurz einen Tweet vor von Tante. Da schreibt nämlich über deinem Buch, wir leben in der dunkelsten Timeline, sprachlich mit einem rechten Meme, in Klammern Orange Pill, eine rechtsgerichtete Ideologie, in Klammern Besitzindividualismus, als Gerechtigkeit, Frame ist schon unendlich schmerzhaft. Ist Bitcoin rechts?
Ich verstehe, dass in der Wolle gefärbte Linke auf Bitcoin nicht gut zu sprechen sind, weil die Idee und die Sehnsucht und das Grundvertrauen von Linken, dass durch staatliche Interventionen Dinge geregelt, und zwar auf segensreiche Art geregelt werden, die ist groß und die ist primär. Und wenn nun eine neue Technologie auftaucht, die den Totalzugriff des Staates aufs Geld unterhöhlt und unterwandert, dann ist es eine Depotenzierung staatlicher Handlungsmacht. Und wenn man glaubt, dass die Welt glücklicher wird, je mehr Handlungsmacht beim Staat konzentriert ist, dann ist das nicht schön. Dann muss man dagegen ankämpfen und muss es delegitimieren. Das ist völlig folgerichtig. Ich finde die Logik von Tante astrein und an der ist nichts auszusetzen.
Und der Ton? Ist ja schon sehr
schwierig. Naja, der Ton ist der, der üblich ist. Wenn es im politischen Kampf geht, das hat sich in den letzten 10 Jahren in Deutschland komplett durchgesetzt. Meinungen, die man nicht erträgt, versucht man zu delegitimieren. Und die einfachste Art, sie zu delegitimieren, ist halt zu sagen, sie sei rechts. Und das ist zwar nicht sehr einfallsreich und auch kein besonders raffiniertes argumentatives Florettspiel, aber möglicherweise wirkungsvoll. Ich glaube nicht wirklich wirkungsvoll, weil mit diesen Delegitimierungsversuchen, das ist so preaching to the choir. Damit erreichst du nur deine eigenen Leute, die das sowieso so glauben. Du gewinnst also nicht, du kriegst nicht einen Menschen rumgedreht. Fast im Gegenteil, würde ich glauben. Deswegen würde ich mir an Pantes Stelle schon überlegen, ob es die beste Kommunikationsstrategie ist, zu sagen, wir warnen vor diesem schlimmen Buch, denn es ist rechts. Schon in seinem Titel, ist ja klar, er hat es gar nicht gelesen, schon in seinem Titel ist angedeutet, es ist ein rechtes Meme. Also muss die ganze Sache rechts sein. Es könnte doch sein, dass es viel fruchtbarer wäre, das Buch zu lesen und sich mit seinen Thesen zur Dezentralität auseinanderzusetzen. Und dann wäre es natürlich auch interessant zu sehen, ich nehme an, dass Tante per se grundsätzlich erstmal auch einen positiven Dezentralitätsbegriff hat. Und dann könnte er anfangen, für seine Leser oder Zuhörer oder wen auch immer auseinanderzulegen, worin sich seine Vorstellung von Dezentralität von der Dezentralität unterscheidet, die Bitcoiner anstreben. Und da wird es bestimmt inhaltlich substanzielle Unterschiede geben, über die man dann reden, streiten und diskutieren kann. Vielleicht würde er damit mehr erreichen als mit dieser Form der Inkriminierung. Aber ehrlich gesagt, das ist auch wurscht. Das ist die Art, wie man das heutzutage macht. Und das tut auch niemandem weh.
Könnte nicht, du hast Dezentralität angesprochen, aber auch Zensurresistenz ist ja eine bestimmte Eigenschaft von Bitcoin. Eigentlich, ich würde mich jetzt tatsächlich als linksliberal einordnen, eigentlich ist das ja was Linksliberale feiern müssten.
Absolut.
Warum hassen die Bitcoin so sehr?
Naja, ein bisschen, was ich eben sagte, und deswegen habe ich wiederum meinerseits versucht, auch als Kommunikationsstrategie in meinem Buch sehr oft Begriffe zu verwenden, um Bitcoin zu beschreiben, die erstmal eigentlich auch eine linke Konnotation haben. Also eben Zensurresistenz, würde ich unbedingt sagen. Denken wir zurück an WikiLeaks und so weiter. Das kommt eigentlich aus dem linken politischen Aktivismus. Dezentralität, aber auch sowas wie Graswurzelbewegung. Und das finde ich so wahnsinnig einleuchtend. Ich finde nicht, das ist kein erschlichenes Argument, sondern wenn man die Art der Bitcoin-Adaption sich anschaut, dann folgt es wirklich eine Gesetzmäßigkeit einer Graswurzelbewegung von unten nach oben. Dort, wo das dann einmal, wir wissen, es nicht der Fall ist, im Falle von El Salvador haben wir auch alle Magengrimmen, aber grundsätzlich ist es ein Angebot und jeder kann, wenn er will, da mitmachen aber muss nicht und es entsteht von unten heraus und wird größer und zieht immer mehr netzwerkartig mehr Leute hinein. Insofern gibt es 1000 gute Gründe oder ist es überhaupt kein Problem, Bitcoin in einer linken Terminologie zu reformulieren. Ich glaube, ich mache das auch immer wieder. Und faktisch würde ich schon auch sagen, also die meisten Bitcoiner, die ich in Deutschland kenne, würden sich selber als links beschreiben. Ich habe die starke Vermutung, dass es in den USA schon noch ein bisschen anders ist, aber auch da gibt es ja enorm starke Bewegungen von Alex Gladstein, also so ganz von der Menschenrechtsseite her. Gibt es nicht auch, bei Peter McCormick trat doch jemand auf, der regelrecht ein Buch geschrieben hat für den linken, ich glaube, dort nennt man sie den progressiven Bitcoiner und so weiter. Also es ist völlig klar, wenn Bitcoin eine Technologie ist, eine Technologie bringt immer erstmal auch so eine Neutralität mit sich wie das Internet. Das können Linke wie Rechte nutzen, um Anhänger zu mobilisieren. Und so wird es, glaube ich, schon auch mit, also Bitcoin kann genutzt werden für sehr viele unterschiedliche politische Projekte. Deswegen ist es auch, finde ich, so wichtig, oder ist auch, es geht nicht darum, dass Bitcoin alles in dieser Welt gleich oder ähnlich sehen. Ganz im Gegenteil, wenn wir eine möglichst breite Adoption wollen, dann setzt das denklogisch voraus, dass die Anhänger selber immer heterogener werden und untereinander immer weniger gemeinsame Überzeugungen teilen. Und das ist gar nicht schlimm, das ist der Pluralismus.
Siehst du das auch wirklich, dass das passiert? Also ich war mal auf einer Bitcoin-Konferenz in Amsterdam. Es war sehr plural, aber die lautstärkste Gruppe waren schon so die Maxis.
Ja, aber die Maxis in Deutschland zumindest sind ja tendenziell nicht unbedingt rechtslibertär. Manche ja, aber bestimmt nicht in der erdrückenden Mehrheit, würde ich denken.
Nee, rechtslibertär nicht, aber nee. Die sind sehr feindselig gegenüber allem, was nicht Bitcoin ist.
Ja, aber das hat doch jetzt gar nichts mit der Links-Rechts-Unterscheidung zu tun, sondern das hat mit der Bitcoin-Krypto-Unterscheidung zu tun. Und da würde ich schon auch sagen, das ist, also es ist nicht meine Haltung, aber ich glaube ja immer, dass es so gut ist, dass es die Maxis gibt. Und ich bin auch deswegen kein Maximalist, weil man wurde zum Maxi durch eine als verbranntes Kind, weil man nämlich selber, die haben ja alle ihre Shitcoin-Phase hinter sich, aus der sie aus Schaden wird man klug du geworden auch? Sind. Ich nicht, logischerweise nicht. Und zwar warum?
Schlecht.
Weil, nee, zu spät eingestiegen und dann nur Podcasts gehört von Maxis, die immer sagten, es gibt nur Bitcoin und Shitcoin. Und deswegen war ich quasi, ist nicht ganz wahrheitsgemäß, ich habe schon auch im selben Vorgang, in dem ich meine ersten Satoshis gekauft habe, habe ich auch Ethereum gekauft. Und das habe ich auch noch. Das werde ich auch nicht verkaufen. Halte das für ein absolut vielversprechendes Investment. Aber da hängt nicht meine Überzeugung dran. Das hat mich geistig, hat mir das nicht viel gegeben. Das ist einfach eine, so wie ich vielleicht eine, habe ich jetzt nicht, aber eine Tesla-Aktie kaufen würde oder so. Ich glaube auch, dass Ethereum einfach eine ganz andere Funktionalität bietet, für die es auf jeden Fall einen Use Case geben wird, die aber unsere politisch-utopischen Vorstellungen, die wir mit einer neuen Geldordnung auf der Basis von Bitcoin verbinden, das ist eine ganz andere Sache. Und insofern nachdenken und mitfiebern kann ich nur für Bitcoin und nicht für Ethereum. Ich würde das auch nicht Ethereum nachkaufen, sondern das liegt da und das ist gut so, ja.
Ein Aspekt in deinem Buch fand ich besonders interessant, nämlich im Kapitel Pecunia non OLED legst du eine Erklärung vor, warum Bitcoiner häufig so ein bisschen schief angeguckt werden.
Ja.
Und du sagst, das liegt daran, dass Geld stinkt. Das fand ich irgendwie einen super interessanten Gedanken, weil ich dachte auch so, ja, stimmt eigentlich. Wenn ich Leuten von Bitcoin erzähle, dann denken die wahrscheinlich, ich will nur reich werden
und
will Geld haben.
Genau.
Aber kann Bitcoin das sein, was Geld...
Und das ist doch so erstaunlich. Wir kennen jetzt alle natürlich viele Bitcoin und wir wissen, das ist wirklich nicht die erste ins Auge fallende Eigenschaft, sondern die erste ins Auge fallende, dass da ein extremes Erkenntnisinteresse ist. Und trotzdem, wem immer ich es erzähle, engste Freunde, die mir sonst alles glauben, ich kann nach Nigeria fahren und denen was über Nigeria erzählen, die glauben mir jedes Wort. Aber wenn ich ihnen sage, die Bitcoiner, die sind von was anderem getrieben, die sind nicht von der Rendite, sondern vom Erkenntnis getrieben, dann sagen die bla 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 bla.
Lambo.
So, ja, genau. Es ist also wahnsinnig schwer, dagegen anzukommen. Und dann überlege ich, warum das so ist. Und dann war mir natürlich auch klar, dass ich dieses Ressentiment kenne, lange bevor ich mit Bitcoin in Berührung kam. Auch als Liberaler war ich immer schon auch, ich war immer auch von Kapitalmärkten fasziniert. Und ich merkte in dem bildungsbürgerlichen Milieu, in dem ich sozialisiert worden bin und von dem ich auch stark umgeben bin, stößt es immer auf totale Abwehrreaktionen, eben weil man es als etwas Vulgäres empfindet. Das Geld ist folgt einem niederen Instinkt, das Reicherwerden, während die hohen, die rein geistigen Ziele sind ideeller und moralischer Natur. Und beim Geld geht es immer um den Egoismus, der ist per se das Schlechte. Und wir haben halt auch eine irrsinnig große, zum Teil auch sehr eindrucksvolle Kulturgeschichte oder Mythologie, die an der Dämonisierung des Geldes arbeitet. Und das wird auch nicht ganz ohne Zufall sein. Es wird Gründe dafür geben, weil das Geld und seine Faszinationsmacht natürlich auch immer wieder, gar keine Frage, das Schlechteste aus dem Menschen herausholt. Das ist ja gar keine Frage. Aber diese Erzählungen sind so übermächtig, angefangen beim goldenen Kalb, das die Israeliten anbeten, während Moses auf der Suche nach der göttlichen Wahrheit sich auf den Berg Sinai begeben hat und tatsächlich in Zwiesprache mit seinem Gott, dem Herrn, die 10 Gebote bekommen. Gewaltiger moralischer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte. Er kommt mit diesen 10 Geboten zurück und will sie seinen Israeliten mitteilen. Was machen die? Die sind schon wieder vom wahren Glauben abgefallen, weil sie das goldene Kalb entdeckt haben und das goldene Teil. So, das ist die Grundgeschichte und die findet man dann überall wieder. Midas, König Midas, der will, dass sich alles in Gold verwandelt und dann feststellt, dass auch die Nahrung, die er anfasst, zu Gold wird und dann muss er natürlich sterben. Moralische Erkenntnis, Gold macht nicht satt. Darin sind wir sozialisiert worden, das sind die, wer kennt nicht Charles Dickens Christmas Carol Weihnachtsmärchen mit dem knausigen Scrooge, glaube ich, heißt der. Keine Menschlichkeit, wer nur darauf achtet, Geld anzuhorten, dem geht der eigentliche, das wärmende Herz geht ihm verloren. Es gibt eine andere Seite, eine andere Geschichte des Geldes, die ist auch bekannt, aber die hat nie diesen mythologische Breitenwirkung bekommen. Und da ist Geld vor allem ein Medium der Kommunikation und führt Menschen zusammen. Es gibt dann die liberale Erzählung des Geldes, Wandel durch Handel, die Sitten verfeinern sich, der ganze 17., 18. Jahrhundert Philosophie, wie bei Montesquieu, baut auf diesem Gedanken auf. Es gibt zwei Arten, wie Völker quasi miteinander kommunizieren können, durch Krieg oder durch Handel. Und wenn sie es durch Handel tun, dann führt es zur Verfeinerung der Sitten von beiden Seiten, weil man Vertrauensverhältnisse eingeht, weil man überhaupt miteinander ins Gespräch kommt, weil man schaut, was bietest du an, was habe ich anzubieten, man lernt voneinander. Und das ist eben die große, ich glaube, Georg Simmel, der Soziologe, der ein großer Geldphilosoph auch war, hat es herausgearbeitet. Erst mit dem Geld kann man in Tauschbeziehung treten zu Menschen, die man nicht kennt. Mhm. Weil das Geld ermöglicht ein unmittelbares Settlement, wo man nicht darauf sich verlassen muss, dass der andere einen in einem Jahr, wenn man ihm jetzt einen Rind gibt, dass er einen in einem Jahr Hufeisen zurückgibt. Sondern das Geschäft kann abgewickelt werden, der Mensch kommt aus dem Morgenland mit Seidentüchern und man bezahlt ihn mit Gold und er kann am Abend wieder aufs Schiff und übers Mittelmeer zurück. So, das heißt, diese völkerverbindende Kraft des Geldes ist eben, darin liegt ein unglaublicher, also unsere ganzen Produktivitätszuwächse liegen darin. Insofern, das Geld ist für mich ein Medium der Kommunikation und eines, das im besten Schumpeterschen Sinne disruptiv wirkt, nämlich alte Machtprivilegien auflöst. Die Geldwirtschaft tritt in dem Moment in die Wirklichkeit und prägt dann die Gesellschaftsstruktur Europas, als der Adel abtritt oder umgekehrt, weil das Geld eine bedeutende Rolle einnimmt, spielt die Frage der ständischen Verordnung eine immer geringere Rolle. Also löst die Geldwirtschaft die alte Feudalwirtschaft ab. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das weiß die Geschichtsschreibung, seit sie das erste Mal über diesen gesellschaftlichen Umbruch nachgedacht hat.
Ich muss einen kleinen Sprung machen. Du hast ja oft gesagt, dass du im Bildungsbürgertum unterwegs bist. Wie lässt sich das für Bitcoin gewinnen?
Ich glaube eben schon, und so ist das Buch auch angelegt, wenn man denen in einem schön geschriebenen Buch vor Augen führt, wie viele interessante gedankliche Perspektiven es gibt. Und die sind ja dran interessiert an Analyse, an Nachdenken über die Welt, dann stellen die fest, ach so, das ist meine Hoffnung, ach so, ja, mit dem Bitcoin auf die Welt zu schauen, das ist eine interessante Brille, die man sich mal aufziehen muss. Man muss nicht immer mit der rumlaufen, aber die kann man sich mal aufziehen, dann sieht man manches anders, als man es bisher gesehen hat. Und wir klagen doch oft über die Alternativlosigkeit, dass wir alle wollen, dass eigentlich alles müsste anders werden, aber wir wissen gar nicht wie. Naja, hier gibt es jetzt ein Hebel, mit dem man manches tatsächlich anders denken kann. Übrigens auch damit dann die ganzen festgefahrenen Bilder, das, was sozial ist. Und die Diskurse laufen immer noch so. Sozial ist das, was von einer möglichst großen staatlichen Institution kommt. Sozial ist das, was dazu führt, dass mehr Geld gedruckt wird. Sozial ist das, was das Geld billig macht. Sozial ist das, was eher Zentralbank als Geschäftsbank ist. So. Und diese ganze Erzählung, die aber die Leute ganz unreflektiert tief in ihrer DNA haben, die stimmt meiner Überzeugung nach von vorne bis hinten nicht, sondern das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, das Nachdenken über die Geldordnung mit der Bitcoin-Brille gibt uns die Chance zu sehen, dass die Ungleichverteilung der Vermögenswerte, die für mich auch ein Problem ist, auch als Liberaler, ich will keine gleiche Gesellschaft, aber diese teilweise absurde und nicht mehr meritokratisch herleitbare Ungleichverteilung ist ein Problem für unser Gesellschaftssystem. Und wir Bitcoiner haben ja auch eine Antwort, woher es kommt. Und da kommt der berühmte Cantillon-Effekt ins Spiel. Und deswegen ist Bitcoin ja der Versuch, die Cantillonisten aus ihren Machtpositionen herauszukippen.
Aber wenn man sich jetzt die Konzentration von Bitcoin anschaut, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht parat, aber mittlerweile konzentriert sich das ja auch in der Großteil in der Hand eines ganz kleinen Teils, ich glaube einstellige Prozentzahl. Ne?
Ja, also leider ja. Aber die Entwicklung ist doch so, dass sie zu mehr Distribution geht. Also so, dass meine Hoffnung wäre, und ich finde die Wirtschaftsgeschichte generell würde einen auch in diese Richtung lenken. Es halten sich, anders als man aus dem Moment des Augenblicks heraus immer glaubt, Monopole doch nie. In dem Moment, wo jemand ein Monopol ist, ist es für den Menschen fast denkunvorstellbar, dass es je anders sein wird. Und im Rückblick geht es so schnell. Ich bin ja viel älter als ihr. Ich kenne ja noch AOL. Man dachte, an AOL führt nichts vorbei. Zack, plötzlich von einem Tag auf den anderen spielen die keine Rolle mehr. Oder AT&T oder Yahoo. Oder was war denn der erste Browser? Netscape. Bast. Alles busch weg. Jetzt denken wir, es wird nie wieder eine Welt ohne Google geben. Am Ende wird alles Google oder Amazon gehören. Jeff Bezos selber ist klug genug zu sagen, jedes Unternehmen hat, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, irgendwie so eine Lebenserwartung echter Vitalität von 30 Jahren. Und danach ist es nicht mehr so innovationsfähig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auch Amazon wird dieses Schicksal, sagt er ganz öffentlich, nicht erspart bleiben. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen dafür zu werben, sich diese Monopole nicht zu petrifiziert vorzustellen und das dann übertragen auf die in der Tat nicht schöne Ungleichverteilung der Bitcoins, finde ich, wäre dessen Hinweis auch für die den Hinweis darauf, dass es auch da zu einer Umverteilung kommt, weil die bequem werden und jetzt viele Bitcoins haben, werden irgendwann eine Segeljacht kaufen wollen und dann ihre Bitcoins ausgeben und das führt dann zu größere Breitenverteilung schrittweise. Aber klar, andersrum wäre es lieber, aber es ist keine Alternative denkbar, wie eine andere Distribution zu erreichen wäre. Es sei denn, und dann sind wir wieder in einer absurden Situation, man sagt, okay, wir finden jetzt eine neue digitale Währung und jeder kriegt genau von den 21 Millionen geteilt durch alle Anzahl dieser Menschen den entsprechenden Bruchteil. Aber dann hätten wir nicht mehr die unbefleckte Empfängnis, durch die Bitcoin in die Welt gekommen ist und die ja eben auch die im eigentlichen Sinne für eine Gerechtigkeit sorgt, nämlich der halt früh da war, hat halt dann mehr gekauft zu billigerem Geld als der später kommt.
Was muss denn eigentlich noch passieren, bis ich mein Zeitabo mit Bitcoin bezahlen kann?
Das weiß ich gar nicht. ich glaube auch immer, dass das so, die Bitcoin-Gemeinde will immer so im Alltagsleben der restlichen Menschen diese Veränderung sehen. Aber für die anderen spielt das so gar keine Rolle. Ich weiß auch, dass es natürlich, wir haben jetzt ganz stark diesen Wertspeicherfunktion von Bitcoin steht halt total im Vordergrund und wir hoffen natürlich alle darauf, dass Medium of Exchange-Funktion viel stärker zum Tragen kommt und entsprechend sind die Hoffnungen ja aufs Lightning-System auch mit großen Erwartungen verbunden. Im Moment ist das nicht der Fall. Ich glaube immer, das ist so, wie nennt man das? Es muss immer so eine kritische Masse zusammenkommen bei solchen Innovationen und dann geht es vermutlich rasend schnell, weil tatsächlich ist natürlich diese Möglichkeit, Micropayments zu machen, etwas, wonach die Wirtschaft völlig unabhängig von Bitcoin eigentlich immer schon gesucht hat, würde ich denken. Und Micropayments werden ja auch garantiert kommen. Ob dafür Lightning genutzt wird, das ist dann interessant zu beobachten.
Lieber junger Mangold, vielen Dank, dass du heute da warst
bei uns im
Podcast-Studio. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Buch ein Erfolg wird, gerade weil du nicht in diese typische Schublade des libertären Bitcoin-Ultra passt. Vielleicht kannst du die ein oder andere Brücke bauen in Milieus, die Bitcoin bisher verschlossen geblieben ist.
Das würde mich freuen. Es war ein Vergnügen, mit euch zu plaudern.
Ja.
Wir sind Giacomo Maihofer und David Scheider und sagen tschö und bis zum nächsten Mal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.